BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Der Historiker, Buchautor und Filmautor Bernhard Graf, der kennt sich mit der bayerischen Geschichte gut aus, im Speziellen auch mit der Geschichte der Wittelsbacher. In der kommenden Woche hat Karl Theodor den 300. Geburtstag. Und dieses 300-jährige Jubiläum, dieses Jubiläum hat Bernhard Graf zum Anlass genommen, eine Biografie über den Kurfürsten zu schreiben. Und Bernhard Graf hat sich auch in seinen Filmen schon mit diesem Kurfürsten befasst. Und ich freue mich, dass er heute bei uns im Studio ist, mein Kollege Dr. Bernhard Graf. Herzlich willkommen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich auch und freue mich, dass wir eben über diesen Wittelsbacher sprechen können.
Ja, Sie zeigen auf, einerseits natürlich auch, warum dieser Kurfürst seinerzeit umstritten war, teilweise, und aber eben auch genau das Gegenteil der Fall war. Und sie zeigen auf, was er für Bayern geleistet hat. Also es gibt einiges zurechtzurücken, wie ich es vorhin schon angekündigt habe.
Ja, es gab sehr provozierende Äußerungen, zum Beispiel von Lorenz Westenrieder, der geschrieben hat damals als Publizist, Theologe und sogar als Priester, ein schlimmer Regent mit seinen höllischen Mannheimern. Und dieser Geschichte wollte ich dann auch im Detail nachgehen, sowohl in der historischen Person, eben von Kurfürst Karl Theodor von Pfalzbayern auf der einen Seite, aber auch, warum der Lorenz Westenrieder zu dieser Aussage kommt und ob das nicht doch vielleicht sogar mehr mit Westenrieder zu tun hat, als wie mit dem Kurfürsten selbst.
Das ist die Geschichte vom Kurfürsten. Sie waren ja vor einem Jahr bei mir schon zu Gast. Da haben wir über bayerisches, majestätisches Kuren gesprochen in den weiß-blauen Grenzen. Ich möchte mit Ihnen aber nur zuerst einmal, bevor wir beim Kurfürsten landen, ein bisschen einen Ausflug in Ihre eigene Geschichte machen, die 1962 in Landshut beginnt, auch eine geschichtsträchtige Stadt. Viel Weiß-Blau findet man natürlich auch in Landshut. Landshut, die stolze, prächtige Stadt, die Geburtsstadt von meinem heutigen Gast, Dr. Bernhard Graf. 1962 ging es bei Ihnen in Landshut los.
Ja, dort bin ich in Achdorf tatsächlich auch geboren. Und habe deshalb, weil es ja auch eine ganz traditionelle Stadt ist mit viel Geschichte, wenn man da nur an die reichen Herzöge von Bayern-Landshut denkt, bin ich eben sehr früh eben mit Geschichte in Kontakt gekommen. Durch die Landshuter Hochzeit natürlich ist man als Knabe, wenn man die ersten reitenden Ritter sieht, in eisernen Rüstungen natürlich wahnsinnig fasziniert. Und das hat mich natürlich, glaube ich, auch mitunter zur Geschichte gebracht.
Mhm. War es das oder waren es vielleicht auch noch ein paar schulische Ereignisse? Ist ja gern mal der Fall, dass da der Geschichtslehrer so begeisternd wirkt.
Ja, das gab es auch mal, aber ich glaube, das war eher die Ausnahme. Ich habe sehr viel zur Völkerwanderungszeit in dieser frühen Zeit gelesen und war selber überrascht, war immer begeistert für mittelalterliche Geschichte, wie dann der Unterricht in der Schule verlief mit Daten, Fakten und Zahlen, kein Fleisch dran. Das hat ja eher abgeschreckt, als dass einer das unterstützt hat. Es gab sicher auch Ausnahmen von Lehrern, die mich da fasziniert haben. Das gab es natürlich auch, eher in der Kollegstufe dann weiter oben. Aber im Grunde genommen ist ja Geschichte was Lebendiges. Das ist ja im Grunde genommen Alltagsleben, auch nur in der Vergangenheit transferiert. Dass man Gefühl für diese Zeiten entwickelt, das war für mich immer schon wichtig. Und das ist halt viel, viel mehr als nur Fakten, Daten und Zahlen.
Und als Vermittler sind Sie ja seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten tätig, sowohl mit in Schrift und Bild, aber dazu kommen wir gleich. Wenn ich das jetzt so höre, dann diese Begeisterung für die Geschichte, von daher war es ja nur folgerichtig, dass Sie das auch in der weiteren Laufbahn verfolgen, in dem Fall im Studium zunächst.
Ja, es war ja noch, ich war ja in einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium, da hätte man denken können, ich würde ganz was anderes studieren, aber gut, ich hätte in Richtung Mathematik, Physik was machen können, aber mich hat halt immer schon mehr die Geschichte fasziniert und deswegen habe ich tatsächlich dann Geschichte, Germanistik und Kunstgeschichte vertieft nebeneinander studiert.
Wie kam der, ich nenne es jetzt mal Schwenk, zur Kunstgeschichte?
Ach, ich denke, für mich war noch nie eine Grenze da zwischen Literaturgeschichte, Musikgeschichte oder Kunstgeschichte. Es geht ja nicht, glaube ich, um die Abgrenzungen zwischen den einzelnen Disziplinen. Dann würde man sich ja nur mit der Geschichte der Universitäten auseinandersetzen, sondern man will sich ja mit der historischen Realität auseinandersetzen. Und das ist ja immer der Zusammenklang von allem. Und das hat mich halt immer schon am meisten fasziniert, dieser Zusammenklang. Und so habe ich auch mein Studium ausgerichtet, obwohl das auch damals ungewöhnlich war. Aber das kam mir dann später, vor allem in der Filmbranche, war sehr zur Wirkung. Und da habe ich sehr davon profitiert.
Also dieses fächerübergreifende oder interdisziplinäre, wie man sagt.
So muss man sagen, weil natürlich in der Filmbranche muss ja jeder Gedanke und jedes Wort, was man formuliert, muss ja visualisiert werden. Und das ist das Entscheidende. Und das ist das, was mich immer schon fasziniert hat, dass man sich die Dinge auch besser vorstellen kann, dass man sich in die jeweilige Zeit hineinfühlt. Und ich glaube, das ist für mich auch das Allerwichtigste, dass man historische Sachverhalte wie auch historische Persönlichkeiten ausschließlich aus dem Blickwinkel ihrer Zeit betrachtet und niemals moderne Kriterien anlegt und sie dann aus unserer Jetztzeit vielleicht sogar verurteilt. In erster Linie, glaube ich, muss man die Figuren, die Sachverhalte verstehen. Das ist schon schwer genug. Und das Urteil soll man ja den Rezipienten, sprich dem Leser oder auch den Zuhörer bzw. den Zuseher überlassen.
Wenn Sie sagen, die historische Persönlichkeit oder den historischen Sachverhalt versuchen, aus der Zeit heraus auch zu betrachten und zu erklären und zu verstehen, das wäre jetzt ein großer Schwenk, da könnte man jetzt ein großes anderes Fass aufmachen, aber vielleicht doch ein kurzer Umweg oder Abweg auf die Filmbranche. Ich habe da jetzt ein bisschen Kritik rausgehört, wenn Sie sagen, wie man Geschichte darstellt. Da kommt mir jetzt ganz spontan in den Sinn, also es gibt natürlich, fangen wir groß an mit Hollywood, Historiendramen, da landen wir, haben wir von Quo Vadis bis Gladiator oder was weiß ich. Wir haben alle möglichen Dokus, die es heutzutage gibt, auf allen Kanälen visualisiert, wie sie alle heißen mögen, will ich jetzt keine Namen nennen. Und dann gibt es natürlich auch neueren Datums, ja, wenn wir auf die Sissi-Verfilmungen in der 50er-Jahr gehen oder auch wie die jetzt aufgegriffen werden, das bereitet Ihnen ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, ich würde es schon sagen, weil eben die Spielfilmbranche sehr das Geschichtswissen oder die Auseinandersetzung mit Geschichte in der Allgemeinheit prägt. Und deswegen kann man an dem nicht vorbeigehen. Und man muss halt eines wissen, dass bei jedem Film, egal ob Spielfilm oder Dokumentation, Feature oder Ähnliches, dass man immer zwei Ebenen hat. Die eine Ebene ist die historische Realität und die zweite Ebene in diesen Filmen ist die jeweilige Zeit, in der der Film entstanden ist. Und ich habe jetzt so den Eindruck, dass die Tendenz mehr dahingehend ist, dass sich letztendlich nur noch die Gegenwart in diesen Filmen breit macht und man immer mehr von der historischen Realität wegkommt.
Mir kommt vor, da findet man einen neuen Termin, um vielleicht dieses Thema noch ein bisschen zu vertiefen. Wir sind jetzt bei Ihrem Werdegang, bevor wir dann bei dem Output, neudeutsch gesagt, bei dem, was dann alles an Produkten und aus ihrem Wirken herausgekommen ist. Die Lust, was zu visualisieren, hat sich bei Ihnen dann, scheint mir, relativ früh rauskristallisiert. Ich habe nachgelesen, seit 1985 sind Sie bereits beim Bayerischen Rundfunk, beim BR-Fernsehen.
Ja, das stimmt. Es werden nächstes Jahr tatsächlich 40 Jahre.
Was hat Sie damals dahin gebracht? Da waren Sie ja, Moment, wenn ich nachrechne, dann, das waren ja mit 23, war das noch im Studium dann?
Ja, das war noch mitten im Studium und da bin ich eben dazugekommen. Das war damals die Redaktion Kirche und Welt bei Herrn Hubert Schöne und da lief ja die Serie Credo. Und ich habe damals für alle Mitarbeiter die historische und kunstgeschichtliche Beratung übernommen, weil man ja bei jeder theologischen Problematik das auch visualisieren muss und man deswegen natürlich auf der Suche nach Kunstobjekten, historischen Sachverhalten war, um die Dinge am besten zu erklären. Das war sozusagen mein Einstiegspunkt und so hat sich das dann sukzessive schon während dem Studium entwickelt.
Habe die Ehre, unser Vormittagsratsch heute mit dem Historiker, Buchautor, Filmautor Bernhard Graf. Gebürtiger Landshuter, haben wir schon gehört, und dann studentische oder akademische Laufbahn. Ja, akademische Laufbahn, die geht lang bei Ihnen, aber die studentische sozusagen hat in München stattgefunden mit Germanistik, Geschichte, Kunstgeschichte. Wie ging's? Sie haben zweimal promoviert?
Ja, so ist es. Das erste Mal über die Jakobsliteratur. Das war eben die Pilger- und Reiseberichte des 15. 16. Jahrhunderts nach Santiago de Compostela. Das waren hauptsächlich Berichte, eben die in Augsburg und aus Augsburg und Nürnberg stammten. Das war die eine Geschichte. Und das andere war eine Auseinandersetzung, was zwischen Politik und Kunst steht, eben mit der Beschäftigung mit den Lambacher Fresken von 1089 in der Zeit des Investiturstreits.
Helfen Sie mal drauf, Lambach Kloster in Österreich.
Heutzutage in Oberösterreich. Damals hat es natürlich, war das von Westen her beeinflusst und ist eigentlich auch ein genuin bayerisches Thema, wenn man so will. Und das hieß halt Discordia interregnum et sacerdotium gregoranisches Kunstwollen im Investiturstreit. Also eben tatsächlich eine Doppelpromotion war
aber
das.
Aber da muss man, wenn Sie das so, Sie sind natürlich in diesen Begrifflichkeiten zu Hause, Investiturstreit, da reden wir in einer Zeit um 1000 rum, oder wo sind
also das ist so die Zeit ab 1077, eben die Auseinandersetzung. Wie gesagt, die Fresken sind kurz danach entstanden. Und da ging es eben darum, wie sich politische Ambitionen dieser Zeit in Freskenzyklen, in der Buchmalerei sozusagen dargestellt haben. Also dass das jetzt nicht nur jetzt eine visuelle, ästhetische Geschichte ist, sondern dass da wirklich politische Ambitionen dahinter stecken. Und das ist natürlich sehr spannend, eben im Streit zwischen dem Salierherrscher Heinrich IV. Und eben der anderen Seite, eben Gregor VII. Und der gregoranischen Politik. Und da waren natürlich die Benediktiner auch davon betroffen, in verschiedenen Ausrichtungen, da spielt Lambach natürlich eine ganz große Rolle. Mhm. Und dieser Geschichte bin ich im Detail nachgegangen. Und deswegen war das eine Promotion, wo sowohl in Kunstgeschichte wie auch in Geschichte stattfand.
Ein weiteres Beispiel, was Sie ja vorhin schon angesprochen haben, dass es Ihnen immer darauf ankommt, auch in Ihrem filmischen Schaffen, auch in Ihrem schriftstellerischen Schaffen, über Grenzen hinauszugehen, beziehungsweise vielleicht Grenzen überhaupt aufzulösen oder gar nicht so sehr zu sehen, sondern alles als in einem mehr oder weniger zu verstehen.
Ja, ich habe mich früher auch sehr mit Jakob Burckhardt beschäftigt und mit seiner Kulturgeschichte oder mit der Universalgeschichte von Friedrich Schiller, wo man versucht hat, die Dinge wieder zusammenzusehen. Weil mir hat ja auch die historischen Persönlichkeiten ja nicht vor sich, nur jetzt als Herrscher, sondern das sind auch die Mäzene und haben viele andere Varianten oder sind bedeutende Literaten sogar in der Zeit, obwohl sie Herzöge auch sind. Sowas gibt ja alles und das spielt natürlich eine große Rolle.
Wenn ich da einhaken darf und auch als Menschen, das habe ich jetzt vom Vorgespräch im Hinterkopf, wenn Sie da beschreiben, wo man ja immer staunt, welches Detailwissen bei Ihnen so raussprudelt gleich, aber wenn Sie auch aufzeigen, welche ganz privaten, persönlichen Ereignisse so eine Persönlichkeit treffen oder mit denen er umgehen muss?
Ja, ich denke eben, nur wenn man sich eben mit dieser Spannbreite beschäftigt, unabhängig von den Disziplinen, wie sie dann in der Universität gelehrt werden, dann, glaube ich, kann man erst ein Gefühl für eine Zeit und ein Gefühl für eine Person entwickeln. Und anders, glaube ich, funktioniert das nicht. Mhm. Und gerade, wir haben ja heute Kurfürst Karl Theodor, ist eine solche Person, die sehr facettenreich ist und die man nur verstehen kann, eben wenn man sämtliche Register zieht.
Diese Register werden wir nachher beleuchten, Herr Graf. Momentan beleuchten wir Sie noch ein bisschen. Sie sind seit 1985 beim Bayerischen Fernsehen oder beim Bayerischen Rundfunk und jetzt mit Ihrer akademischen Laufbahn, Sie haben gerade geschildert von den Promotionen, das haben Sie natürlich auch noch ein bisschen genutzt, um Ihr Wissen weiterzugeben. Wenn ich es hier recht parat habe, Sie sind seit 1996 sind Sie an die Ludwig-Maximilians-Universität gekommen und dann auch noch an der Technischen Universität Darmstadt. Und in Eichstätt waren Sie auch noch schon tätig.
So ist es, ja. Also ich habe da Lehraufträge eben dann auch unternommen. Ich war sogar Habilitant dann auch an der Technischen Universität in Darmstadt und habe eben vor allem dann, das hat sich dann auch im Laufe der Zeit rausgestellt, immer eigentlich auch die Filmbranche vertreten, sowohl für Geschichte wie auch für Kunstgeschichte, eben, dass man immer die Filme gegenüberstellt eben mit den historischen Persönlichkeiten, um auch zu sehen, welches Propaganda, welche Intentionen stecken dahinter, den Film so umzusetzen.
Der Filmemacher, Buchautor, Historiker und Kollege vom BR-Fernsehen, Bernhard Graf, ist bei uns zu Gast. Herr Graf, wenn man in Ihr reiches Schaffen schaut, Bücher, Filmografie, erinnern Sie sich noch, mit welchem, ich nenne es jetzt Werk, hat es denn eigentlich begonnen? Das ist ja dann vermutlich schon eine Weile her. Also 1985 sind Sie zum BR gekommen, haben Sie gesagt. Nächstes
Richtig.
Jahr werden es 40 Jahre.
Ja.
Und Ihr erster eigener Film, den
Der erste
den
eigene Film einordnen? War ein Kurzfilm, auch für die Redaktion Kirche und Welt damals. Und da ging es um die Zisterzienserabtei Fürstenfeld und eben auch um das Thema Säkularisation.
Also hier in München gleich ums Eck sozusagen.
Genau. Und interessanterweise habe ich damals schon in meinem ersten Film den Prinzen Luitpold von Bayern interviewt. Als Interviewpartner konnte ich gar nicht ahnen, dass das dann eine lange Tradition
Moment,
dann
auch wird. Moment, der Luitpold von Bayern, ist das der Kaltenberger?
Ja, genau so Aha. ist es, genau. Und eben da ging es genau um dieses Thema sozusagen. Und dann haben mich eigentlich in der Anfangsphase, ausgehend auch vom Studium, wo ja der Schwerpunkt auch sehr auf Mittelalter war, sowohl in germanistischer Medievistik, wie auch mittelalterliche Geschichte, wie auch mittelalterliche Kunstgeschichte, habe ich auch sehr viele Filme eben zum Mittelalter gemacht. Kaiser Otto III., Kaiser Ludwig IV., Kaiser Heinrich II., um nur einige zu nennen, oder auch vier Filme über Wege nach Santiago de Compostela als hoch- und spätmittelalterliche Thematik. So hat das Ganze begonnen. Aber die Filmbranche hat mich dann immer mehr in Richtung Gegenwart geführt, sodass dann doch Schwerpunkt im 18. und 19. Jahrhundert erfolgt
Richtung ist. Gegenwart sagt, er spricht vom 18. und 19. Jahrhundert.
Ja. Also ausgehend von 1000.
Ja. Ja, freilich.
ich habe halt dann gemerkt, dass letztendlich jede Zeit, wenn man sich dann intensiv damit beschäftigt, eben sehr spannend ist. Der Vorteil des 18. und vor allem des 19. Jahrhunderts ist ja bereits, dass man dann viel, viel mehr Quellen hat, wo man auch so persönliche Dinge rausarbeiten kann.
Ach so, natürlich, die Überlieferungslage für 12. Jahrhundert ist natürlich schwieriger als vielleicht fürs 19. oder nicht vielleicht fürs 19. Jahrhundert.
Und da habe ich gemerkt, dass das eigentlich für mich auch dann auch sehr spannend ist und das kann man filmisch dann auch ganz anders umsetzen. Und letztendlich hat dann die Filmbranche sehr eben meine Bücher auch beeinflusst, weil man natürlich durch die Filmbranche bedingt eben Ideen zur Dramaturgie immer wieder entwickelt hat und wie man die Dinge am besten, am spannendsten darstellt. Mhm. Und so habe ich sukzessiv immer mehr versucht, auch in Buchform sozusagen diese Dramaturgie umzusetzen, dass man es auch spannend macht, dass man die Dinge nicht sofort verrät, sondern sie erst einmal anreißen. Da muss ich sagen, da habe ich am meisten eigentlich aus der Literatur des Hochmittelalters gelernt. Eben bei den, zum Beispiel von Parsifal, wenn man den Prolog liest oder solche Dinge oder auch das Nibelungenlied, wie genial das gemacht ist, dass man eben Anspielungen, Allusionen macht, die man nicht ausführt und dann damit Spannung erzeugt, um dann eben ins Thema einzusteigen und letztendlich dann die angerissene Thematik erst dann löst, wenn man dann zum Epilog gekommen ist. Aber da schiebt sich ja dann das ganze Buch oder der ganze Film dazwischen.
wenn man es etwas salopp formulieren darf, dann waren Ihre Coaches sozusagen und die Inspirationsquellen, wie man dramaturgisch so einen Film aufbaut, diese Quellen?
Ja, Wolfram von Eschenbach oder Hartmann von Aue beispielsweise.
Müssten wir einen modernen Coach mal geben, der weiß wahrscheinlich gar nicht, wer die Herren sind.
Ja, also das ist natürlich spannend. Oder auch Lessings hamburgische Dramaturgie, das ist natürlich auch was, was für mich ganz wichtig war, das zu lesen und wie man die Dinge am besten spannend umsetzt. Oder auch Shakespeare, Edgar Allan Poe, das sind eben so Personen, die mich da auch beeinflusst haben.
Wir landen heute in diesem Ratsch natürlich noch tief im 18. Jahrhundert durch den Kurfürsten Karl Theodor. Jetzt aber noch ein Blick auf Ihre Filmografie. Sie haben gesagt, Sie sind dann von 1000 ausgehend in der Neuzeit, in der Gegenwart gelandet, eben 18. bis 19. Jahrhundert. Aber wenn ich da drüber schaue, was Sie alles schon gemacht haben, Sie haben sich mit Musikgeschichte beschäftigt, mit Künstlerporträts, mit Architektur, auch mit Rundfunkgeschichte, wenn ich das jüngste Beispiel nehme. Sie haben 100
Jahre Radio und 75 Jahre Bayerischer Rundfunk. Das waren jetzt auch Porträts so die letzten gemacht, Filme, Porträts. Also Rundfunkgeschichte ist auch was Spannendes. Mhm. Da landet man ja schon fast dann eigentlich in der Gegenwartsgeschichte dann auch. Das gehört natürlich auch dazu.
Mozart, weil ich vorhin gesagt habe, mit Musikgeschichte haben Sie sich auch filmisch schon beschäftigt?
Ja, vor allem auch mit den Vorfahren von Wolfgang Amadeus Mozart, also nicht nur mit Leopold Mozart, sondern wiederum mit den Vorfahren von ihm, weil 4 Generationen vorher alle bereits Künstler waren, die völlig unbekannt sind. Das waren Baumeister, das waren Bildhauer,
Buchkünstler. Waren die alle schon in Augsburg? War das die Augsburger Gegend oder wo sind die dann zugange gewesen?
Richtig, ja, die waren zunächst mal in den sogenannten westlichen Wäldern, wie das heute heißt, also im Westen von Augsburg zu Hause. Heimberg ist sozusagen die Geburtsstätte Mozart dort als erster nachweisbare Vorfahre. Der erste Namensnennung ist von 1332 in der Zisterzienserinnenabtei Oberschönenfeld ausgestellt. Letztendlich eine Augsburger Familie, habe auch ein Buch darüber geschrieben, es sind, glaube ich, sogar 3 Features darüber entstanden. Das letzte war der Mozarts Geheimnisse, weil da geht es ja auch darum, ich habe auch die provokante Frage dann gestellt in einer Dokumentation, so mancher hält Wolfgang Amadeus Mozart sogar für einen Österreicher. Da hat es Proteste gehagelt, fast sowas wie ein Shitstorm, aber auch die Österreicher mussten halt akzeptieren, dass Wolfgang Amadeus Mozart in Salzburg geboren ist.
Und das damals nicht Österreich war.
Nein, das war das Erzstift Salzburg als souveränes Territorium. Und sein Bürgerrecht hatte er erst zeitlebens in der Reichsstadt Augsburg, weil es eben so von seinem Vater beantragt war. Und da gibt es sogar den Antrag und es gibt die Gegenschrift von der Reichsstadt, ist alles überliefert. Und man kann es wirklich im Detail feststellen, dass Wolfgang Amadeus Mozart bis zu seinem Lebensende Bürger der freien Reichsstadt Augsburg gewesen war.
Der Historiker, Buchautor und Filmemacher Bernhard Graf kennt sich mit der bayerischen Geschichte gut aus, auch mit der Geschichte der Wittelsbacher. Und Bernhard Graf hat den 300. Geburtstag von Karl Theodor in der kommenden Woche zum Anlass genommen, eine Biografie über diesen Kurfürsten zu schreiben. Und da zeigt er auf, warum Kurfürst Karl Theodor seinerzeit im 18. Jahrhundert teilweise umstritten war, aber auch eben, was er für Bayern geleistet hat. Und außerdem macht Bernhard Graf deutlich, dass Karl Theodor eigentlich nur in Bayern nicht besonders beliebt war, während er in anderen Regionen Deutschlands ein hohes Ansehen genoss. Jetzt müssen wir dort zuerst einmal drauf schauen. Herr Graf, was war denn damals Bayern? Ich habe mir es dann so überlegt, das war ja, also dieses Kur-Bayern, wie man es nennt, das war, ich hätte es mal sagen, Altbayern. Mir als Schwaben, als Allgäuer, hat sozusagen die Aufregung in München oder die Ablehnung in München gar nicht betroffen, weil wir gar nicht zu Bayern gehört haben. Genauso wenig wie, was weiß ich, Passau, Nürnberg, die ganzen fränkischen Gebiete und so weiter. Also das war eine, wenn man hier von in Bayern nicht beliebt spricht, dann muss man sehr genau anschauen, dass es nicht um das Bayern in den heutigen Grenzen geht.
Ja, das muss man ganz deutlich sehen. Also das Kurbayern von damals, rein territorial gesehen, hat völlig anders ausgesehen. Das ist ganz klar. Denn das moderne Bayern formierte sich ja erst bei seinem Nachfolger Kurfürst Max IV. Josef, der ja dann König Max I. Josef wird, also in der napoleonischen Ära, hat sich das Bayern so in den Grenzen von heute in etwa bis auf das Coburger Land so herauskristallisiert. Das ist eigentlich die Entwicklung erst danach. Aber Sie haben vollkommen recht, es konzentriert sich hauptsächlich eben auf die altbayerischen Gebiete, was heute im Wesentlichen Oberbayern, Niederbayern, Teile der Oberpfalz ist. Eben selbst andere Territorien gehört nicht dazu und dementsprechend auch unterbrochen, weil man muss ja eins bedenken, nur durch die napoleonische Ära hat sich das Heilige Römische Reich deutscher Nation, wie das Alte Reich ja hieß, zur Zeit auch von Kurfürst und Karl Theodor, waren das ja rund um 2000 Einzelterritorien. Und das hat sich dann in der napoleonischen Ära auf 39 reduziert. Das heißt, letztendlich ist in der napoleonischen Ära ist ja kein Stein auf dem anderen geblieben.
Ein Riesenumbruch, ja.
Ein riesiger Umbruch. Und ich glaube, dass man eben in Kurfürst Karl Theodor schon am Vorabend dieser Umbruchszeit ist. Und das macht die Sache ja auch so spannend.
Für mich und vielleicht auch für viele Hörerinnen und Hörer nochmal zum, sage ich mal, Auseinanderdröseln. Man hat es ja gern so im Kopf, Bayern verbunden mit rundum 1000 Jahre Wittelsbach. Jetzt ist mir im Zuge der Lektüre von diesem Buch auch nochmal aufgefallen, Wittelsbach, das Haus Wittelsbach, heißt ja nicht gleich Wittelsbach. Da gibt es ja ganz verschiedene und auch in der Gewichtung unterschiedliche Linien. Du kannst uns das doch mal bitte aufzeigen.
Ja, also ich denke, die große Aufspaltung gab es ja schon zwischen zwei Brüdern. Und das war eben Rudolf und Ludwig.
Zu welcher Zeit?
Da sind wir dann, wir sind dann im späten 13., 14. Jahrhundert. Deswegen spricht man auch von den rudolfinischen Wittelsbachern, das sind dann die pfälzischen Wittelsbacher im Allgemeinen und eben die ludovizianischen Wittelsbacher, die eben in Altbayern geblieben sind. Ich meine halt damit Kaiser Ludwig IV., den die Zeitgenossen dann propagandistisch den Bayer als Abwertung benannt haben.
Als Abwertung?
Als Abwertung. Deswegen bin ich ja vorsichtig mit der Bezeichnung, weil das war papistische Abwertung damals. Da kann man das nicht einfach als Historiker übernehmen.
Was heißt papistische Abwertung? Papistisch also vom Vatikan aus oder vom Papst aus?
Genau, von den Parteigängern des Papstes wurde er so bezeichnet. Da gibt es richtige zeitgenössische Quellen, italienische Quellen dazu, wo man das dann genau ablesen kann. Selber hat er immer unterzeichnet mit Kaiser Ludwig IV. Und wie gesagt, diese Linie, diese altbayerische Linie der Wittelsbacher, die hält sich bis in die Zeit von Kurfürsten Karl Theodor mit Max III. Josef, stirbt dann diese ludovizianische Linie der Wittelsbacher eben 1777
die Landshuter, aus. Die Landshuter-Streiterei um 1500 hat damit nichts zu tun.
Ja, das ist ja sozusagen von diesen altbayerischen Wittelsbachern wieder ein Teil. Da hat sich die altbayerischen Wittelsbacher haben sie ja noch mehr vier geteilt. In vier Herzogtümern: Bayern München, Bayern Landshut, Bayern Ingolstadt und Bayern Straubing.
Aha.
Also, aber das ist lang Vergangenheit, das ist eine mittelalterliche Thematik.
Zu der Zeit haben wir also...
Genau, seit dem sogenannten Primogeniturgesetz 1506 hat sie das eben in dieser einen Linie dann gehalten.
Das heißt jetzt nochmal, dass immer der erstgeborene Sohn die Nachfolge antritt.
Genau, Herzog wird und eben die anderen Söhne einen Grafentitel bekommen und mit einer Apanage abgefunden werden. Dass es im Detail dann wieder etwas anders ist, ist eine andere Geschichte. Aber immerhin durch dieses Primogeniturgesetz kam das zustande, dass doch eine klare Linie dann durchgeht bis Max III. Josef.
Da haben wir also, das nennt man die bayerische Linie. Und jetzt haben Sie vorhin angesprochen, die Sulzbacher Linie. Jetzt habe ich aber noch im Hinterkopf gehabt, es gibt ja auch eine pfälzische Linie, dann gibt es noch die Pfalz Zweibrücken, kommt dann noch dazu.
Also sagen wir mal, das sind alles pfälzische Linien, darum ist ja immer Pfalz dabei Wort. Mhm. Das sind alles diese rudolfinischen Wittelsbacher und das hat sich halt auch in vielen Linien aufgespalten. Es gab auch die sogenannte Kleeburger Linie, die sogar Könige von Schweden geworden sind, mit Karl X., Karl XI., sogar dem berühmten Karl XII.
Ist und, auch ein Wittelsbacher. Gibt es dann innerhalb dieser Linien, ich sage jetzt mal, ein Ranking, eine Reihenfolge, wer mehr Gewicht hat oder so, wenn man es davon, also wir haben die bayerische Linie, dann haben wir Pfalz-Sulzbach, dann haben wir Pfalz-Neuburg, dann haben wir Pfalz-Zweibrücken oder, ja,
ja.
Gibt es da
Also ich würde mal sagen, die bedeutenderen Linien sind immer die einerseits zum Königtum kommen, wie die Kleeburger, ne? Und auf der anderen Seite, die halt jeweils den Kurfürsten von der Pfalz stellen.
Ach so, deswegen ist die Pfalz, weil die eine Kurwürde hat,
ja,
so
sicher,
wichtig.
Ja, sicher, das ist eine Kur. Kur kommt von Küren, also den Kaiser zu wählen, dieses Recht, den Kaiser zu wählen. Und das war ja ursprünglich in der Pfalz. Und dann hat sich das ja während dem Dreißigjährigen Krieg auch auf Bayern verlagert, ja, mit Maximilian dem I. Und als Ergebnis dann danach, nach dem Dreißigjährigen Krieg, hat man noch eine zusätzliche Kur kreiert, sodass die Pfalz und Bayern jeweils eine Kur hatten. Das war halt so die Entwicklung. Und dann fällt eben der jeweiligen Linie dann sozusagen die Kurwürde dann zu. Und die hatten halt in seiner Zeit zunächst mal eben sein Taufpate, Karl III. Philipp als Kurfürst von der Pfalz, nämlich aus der Pfalz-Neuburgischen Linie. Und als er dann starb, er war der letzte Vertreter sozusagen dieser neuburgischen Linie, fällt das Ganze eben ihm zu, der Pfalz-Sulzbacher Linie, weil er auch wieder keinen legitimen Erben hat, fällt es dann der Pfalz-Zweibrückner Linie zu.
Jetzt machen wir das noch, greifen wir ein bisschen vor, warum, wir reden jetzt viel von der Pfalz und dieser Karl Theodor landet dann in Mannheim, bis er da landet, ist es auch ein langer Weg, den beleuchten wir noch, und noch der längere Weg ist er, bis er in Bayern landet, 1777. Wenn wir das jetzt als Vorgriff nehmen, warum, was passiert, dass er 1777 überhaupt in Bayern landet? Wir haben Max, hier regiert Max III. Josef, Kurfürst Max III. Josef aus der bayerischen Wittelsbacher Linie.
Ja, genau. Der Kurfürst Max III. Josef hatte halt selbst keinen legitimen Erben, keine Kinder, zusammen mit Maria Anna Sophia, geborene Prinzessin von Sachsen. Und deswegen, weil sie das abzeichnet, dass die Ehe kinderlos wird, hat er sich gedacht, dass er seinen Neffen Clemens Franz de Paula, Herzog von Bayern, als seinen Nachfolger bestimmt. Und konnte nicht wissen, dass dieser bereits 1770, also 7 Jahre vor seinem Ableben, bereits dieser Neffe stirbt. Sodass zu guter Letzt die altbayerische Linie in der legitimen Linie ausgestorben ist. Und da gibt es ja auch Kaiser Ludwig IV. Gibt es ja sogenannte Wittelsbacher Hausverträge. Das war damals der Vertrag von Pavia. Und der wird immer wieder erneuert.
Da sind wir ja schon im 14. Jahrhundert, seit der Zeit haben die Wittelsbacher untereinander immer
Wittelsbacher Hausverträge geschlossen, sodass eben die Territorien immer im Haus Wittelsbach bleiben. Das war so die Idee. Das ist aber nicht unangefochten, weil es letztendlich so ist, dass der jeweilige Kaiser das ratifizieren, also zustimmen muss. Und das waren auch immer die großen Auseinandersetzungen. Und da gerät ja auch Karl Theodor in dieses Problem hinein, dass der letzte Vertrag war der Vertrag von Schwetzingen 1777, wo nochmal beschlossen worden ist, wie die Verhältnisse ausschauen zwischen der Neuburger Linie, der Sulzbacher Linie und der Zweibrückner Linie. Die saßen alle gemeinsam an einem Tisch und haben beschlossen, die Wittelsbacher Territorien bleiben für immer und ewig in der Familie und der Hauptresidenzsitz soll immer München bleiben.
Und mit diesem Vertrag sozusagen in der Tasche kommt dann Karl Theodor nach München.
Ja, aber nicht unumstritten, weil das ja von der kaiserlichen Seite, sprich in der Zeit von Kaiser Josef II., nicht ratifiziert war.
Und damit sind wir im Bayerischen Erbfolgekrieg.
Damit sind wir zumindest in dieser Auseinandersetzung. Wie kann er dann das Erbe antreten für den Max? Welche Kompromisse muss man eingehen? Er ist ja im Grunde genommen, ja, ich würde mal sagen, nach dem Kaiser, nach dem König Friedrich II. In Preußen,
dem alten Fritz.
Und nach Braunschweig-Lüneburg, was ja auch in Personalunion mit dem König von England, Irland und Schottland verbunden steht er massiv unter Druck. Da kommt natürlich Frankreich noch dazu, das sind die Großmächte der Zeit. Und da ist er natürlich eingeklammert und muss schauen, wie er politisch zurechtkommt. Und er hat halt immer intendiert, neutral zu bleiben, um eben ganz andere Schwerpunkte in seinem Leben zu setzen.
Jetzt haben wir einen großen Vorgriff gemacht. Wir sind 1777, 78, bis wir da landen. Das Ganze ging los 1724 im heutigen Belgien. Und das erfahren wir in der nächsten Stunde. Ich freue mich sehr auf den weiteren Ratsch mit dem Kollegen, Filmemacher und Buchautor und Historiker Bernhard Graf. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Bayern im ausgehenden 18. Jahrhundert. Das ist die Zeit der Aufklärung, die Zeit auch des Aufbruchs, dann natürlich auch die Zeit der Französischen Revolution. Und es ist ab 1777 auch die Zeit der Regentschaft von Kurfürst Karl Theodor aus der Pfälzerlinie der Wittelsbacher. Der war in, wie man sagt, Kurbayern äußerst unbeliebt. Und ja, die zum Beispiel von dem Hintergrund weiß auch vielleicht keiner, warum der Karlsplatz Karlsplatz heißt. Jemand, der das natürlich schon weiß und der auch sonst über den Karl Theodor profundest im Bilde ist, das ist der Historiker, Buchautor und Filmemacher Bernhard Graf. Er ist bei uns heute im Studio. Noch einmal grüß Gott und herzlich willkommen, Herr Dr. Graf.
Ja, grüß Gott.
Ja, Sie haben eine Biografie zum 300. Geburtstag von Karl Theodor geschrieben, weil ich gerade den Karlsplatz anspreche. Landläufig wird er in München Stachus genannt und darin drückt sich auch ein bisschen aus, dass dieser Karlsplatz nie so wirklich genannt wurde, weil die Münchner, die Altbayern, sage ich jetzt mal, die Kurbayern von damals, diesen Karl Theodor nicht wirklich gemocht haben.
Ja, da kommen wir ja noch dazu, warum das so ist. Das stimmt. Ich habe sogar eine Umfrage ja gemacht am Karlsplatz und habe gefragt, warum der Karlsplatz Karlsplatz heißt und, und eben das Karlstor Karlstor eben steht auch dort. Jeden konnte man es direkt zeigen vor Ort. Aber da kam natürlich ganz, ganz wenig. Also das ist heute absolut unbekannt. Und Sie haben ja erwähnt, Stachus ist da die andere Bezeichnung. Und beides geht auf die Karl-Theodor-Zeit zurück. Natürlich, Karlsplatz heißt noch nach Kurfürst Karl Theodor, der das auch neu gestalten hat lassen, das ganze Areal. Und Stachus, weil in seiner Zeit damals der sogenannte Stachelgarten dort war. Und der Wirt hatte als Vornamen Eustachios. Und deswegen heißt es Stachus. Und da sieht man auch noch an alten Gemälden tatsächlich auch diesen Biergarten sozusagen, der da vor Ort war. Da fahren heute die Massen an Autos in dem Bereich. Aber es gibt ein ganz berühmtes Gemälde, Einmarsch von Kaiser Napoleon 1805. Und da sieht man genau im Hintergrund diese ganze Situation, wie das damals ausgesehen hat. Und da sieht man auch auf der einen Seite tatsächlich diesen Stachelgarten auch und auch wie damals das Karlstor ausgesehen hat.
Der Karlsplatz in München, der Stachus und das Karlstor, die Namen gehen zurück auf den Kurfürsten Karl Theodor. Die wenigsten wissen das, dass es mit Karl Theodor zusammenhängt und viele wissen mit dem Namen auch heute noch nichts anzufangen. Es heißt landläufig, dass er unbeliebt war und das bis heute, wobei bis heute ist natürlich ein Schmarrn, warum soll er heute unbeliebt sein? Aber warum er damals zu seiner Zeit im altbayerischen, im damaligen Bereich von Kurbayern unbeliebt war, das erfahren wir noch. Es war aber alles andere als klar, Herr Graf, dass dieser Karl Theodor, als er 1724 geboren wird, irgendwann mal diese Position bekleiden würde. Es geht ja abgesehen davon schon los, dass ich oft gelesen habe, er hat seinen 300. Geburtstag am 11. Dezember. Stimmt aber gar nicht, haben sich dargelegt. Er hat am 10.
Ja, das geht bei mir selber auf das Jahr 1998 zurück. Weil 1998 bin ich extra wegen ihm damals schon, so lange dauert jetzt auch die Beschäftigung von mir selbst mit ihm an, bin ich nach Belgien gefahren, war zunächst mal in Löwen, weil er angeblich dort studiert hätte, und habe in den Matrikelbüchern nachgeforscht und festgestellt, da gibt es seinen Namen nicht. Aber ich habe in den Matrikelbüchern von der Universität dort auch nicht andere Namen gelesen von einem Hochadligen. Also offensichtlich sind die von den Professoren durchaus privat unterrichtet worden. Und da gibt es auch ein Schloss Arnberg dort. Das sind sozusagen die Verwandten mütterlicherseits. Und da kann er natürlich genauso Privatunterricht genommen haben. Aber wenn man natürlich alles in Betracht zieht, die ganzen Daten, die überliefert sind, dann kann das kaum stimmen, dass er in Löwen und Leiden studiert hat. Und dort habe ich tatsächlich nachgefragt, ob es denn einen Sinn hat, zu dem heutigen Ort Drogenboos zu fahren, weil in Drogenbusch, wie man von den Quellen liest, ist er geboren. Und das war damals bei Brüssel gelegen. Heute ist er Vorort von Brüssel. Und ich habe dann einmal gleich nachforschen lassen, ob es aus seiner Zeit dort was gibt. Und da haben sie mir dort gesagt, nee, das hätte keinen Sinn. Es ist nichts älter wie 19. Jahrhundert. Gott sei Dank habe ich mich nicht abschrecken lassen und bin tatsächlich bis dahin gefahren und habe dann ziemlich schnell in Form des Rathauses entdeckt, dass das ja sein Geburtsschloss sein muss. Das ist ja keine Rathausarchitektur. Bin dann zum Bürgermeister reingekommen und da habe ich dann schon alte Ansicht von dem Wasserschloss dort gesehen und habe seine Großmutter auch dann gleich entdeckt und dann war es vollkommen klar, das ist sein Geburtsschloss. Und dann bin ich daneben hin zu der sogenannten St. Niklaskerk, also die St. Nikolauskirche, die direkt neben dem Schloss lag. Wir haben dann in den Matrikelbüchern nachgesehen, da ist er tatsächlich eingetragen. Allerdings für als Tauftag der 10. Dezember 1724. Und deswegen war es dann vollkommen klar, der 11. kann nicht stimmen. Er kann ja nicht vor der Geburt getauft sein, das ist ja völlig ausgeschlossen. Und ich habe dann zur Landesausstellung 1999 in Mannheim damals das auch verkündet, dass dieses Geburtsdatum nicht stimmt. Und da sind die Pfälzer ihrerseits dann 1999 dahin gefahren und haben das dann nochmal bestätigt fühlen. Deswegen ist die Inschrift auch am seinem Sarkophag in der Wittelsbacher Gruft des Theatinerstifts St. Cajetan auch nicht richtig.
Aha.
Auch die Zeitgenossen haben sich da schon geirrt. Ich habe auch Quellentexte eben aus Sulzbach, von seinen Sulzbacher Untertanen, die den 11. angeben. Das stimmt natürlich nicht. Das war damals eben schon falsch verbreitet. Und der 10. ist der einschlägige Tag. Also nächste Woche haben wir tatsächlich den 300. Geburtstag taggenau.
Jetzt müssen Sie uns erklären, wie der Spross aus dieser Verbindung Herzog Johann Christian von Pfalz-Sulzbach mit einer Maria Henriette de la Tour d'Auvergne, wieso der in, wie heißt es, Drogenbosch bei Brüssel geboren wird.
Genau, Drogenbusch hieß es damals und Drogenboos heißt es heutzutage. Das lag einfach daran, weil das war der Witwensitz der Urgroßmutter und quasi bei ihrer eigenen Großmutter hat sich eben seine Mutter Marie Henriette de la Tour d'Auvergne als Markgräfin von Bergen ob Zoom zurückgezogen.
Also Bergen ob Zoom, das liegt sozusagen daneben, kann man sagen.
Nicht ganz, das sind ja heute verschiedene Staaten. Da muss man dann in die Niederlande fahren. Das ist in Seeland direkt am Meer draußen gelegen, war diese Markgrafschaft Bergen ob Zoom mit dem sogenannten Markisenhof. Das ist der Residenzsitz dort. Und das war sozusagen, weil eben sein Vater Johann Christian, Prinz von Pfalz-Sulzbach, sozusagen der nachgeborene Prinz seines Vaters war, nicht erbberechtigt. Das heißt, er hat eigentlich in Ausgangspunkt von damals nur die Markgrafschaft Bergen ob Zoom in Aussicht gehabt, sonst nichts.
Also nicht einmal das heimatliche Sulzbach sozusagen, nein, das väterliche Sulzbach.
Nein, weil da gab es noch mal einen älteren Bruder, der hieß Josef Karl Emanuel, der ältere Bruder von seinem Vater war. Und der hätte der Erbe sein sollen von Theodor Eustach. Theodor Eustach, Herzog von Pfalz-Sulzbach, war sein Großvater. väterlicherseits. Und das war der amtierende Herzog in Sulzbach.
Also ich muss gestehen, rein vom Zuhören wird das ganz schnell ein bisschen verwirrend. Aber das kann man natürlich in Ihrem Buch wunderbar nachlesen. Ich muss es nochmal sagen. Kurfürst Karl Theodor von Pfalz-Bayern, Musiker, Mäzen und Reformer, erschienen im Friedrich Pustet Verlag. 240 Seiten, dick, schön bebildert, mit einem wunderbaren Umschlagseite, mit einem kleinen Porträt von, wie heißt er, vom Maler Cisinis.
Genau.
Den man im Bayerischen Nationalmuseum, glaube ich, anschauen
so
kann.
So ist es, genau. Mhm. Ihn und seine erste Ehefrau, beide von Cisinus, dem Jüngeren, gemalt. Und ich habe halt das deswegen ausgewählt, weil seine Passionen, die er hatte, dort auf dem Gemälde auch dargestellt sind.
Wenn wir es jetzt ein bisschen verkürzen und ein bisschen überspringen, weil das sind, also ein bisschen was müssen wir auf die Kindheit schon noch eingehen, weil er wird ja vollweise. Zuerst stirbt, da ist er vier, stirbt die Mama in jungen Jahren, bin ich da richtig?
Genau, 1728 stirbt Marie Henriette, Markgräfin von Bergen ob Sohm, und zwar kurz nach der Geburt einer Schwester für Karl Theodor, die allerdings ihrerseits vorher über ein Babyalter nicht hinauskommt. Also verlängerte Geburtsgeschichte war ja damals überhaupt problematisch. Und dann tatsächlich ist so, dass dann in der Zwischenzeit auch der Bruder seines Vaters stirbt, noch als Erbprinz, und damit sein Vater nach dem Tod seines Großvaters, also sein Vater hieß ja Johann Christian, tatsächlich Herzog von Pfalz-Sulzbach wird. Mhm. Und damit er auch sozusagen die Anwartschaft
Aussichten
gewinnt
hat auf das
Herzogtum Pfalz-Sulzbach. Mhm.
Also und der Vater stirbt ja dann auch relativ bald.
Genau, der stirbt 1733.
Da ist er neun dann, der Bub.
So ist es. Und er ist damit sehr früh vollweise.
Wobei man muss auch im Blick haben, dass er mit den Eltern so viel nun nicht zu tun hatte. Das hat jetzt eher dynastisch Konsequenzen, weil eigentlich ist er ja bei seiner geliebten Maman, Urgroßmutter, zu Hause, oder?
Genau, das ist die Maria Enrichetta del Cerato Marchesa di Grana e Savona. Das ist ein komplizierter Name. Das war auch ihr Mädchenname. Und sie war verheiratet mit einem Herzog, die Linie von Arnberg-Ascot. Und die Linie muss man sich halt merken, Arnberg-Ascot, das sind quasi die Vorfahren mütterlicherseits. Und also sie war eine Herzogin-Witwe von Arnberg-Ascot. Und ihr Witwensitz war tatsächlich dieses Trogenbusch. Und da wächst er bei ihr auf. Also die Eltern lassen ihn dort zurück, als sie eben dann wieder in Richtung Heimat ziehen, in Richtung Richtung Mannheim, beim Kurfürsten von der Pfalz, aber auch in Hülpoltstein und überall, wo sie sich aufhalten. Und so, dass er das nur von der Ferne eben mitbekommt. Und er wird halt erzogen von seiner Großmutter, wie Sie schon sagen, er bezeichnet sie als Mamam, also als Mutter quasi, wächst er dort eben auf, die allerdings relativ mittellos ist. Und das ist ein Riesenproblem, weil sie sagt eben, mit der zunehmenden Bedeutung von ihrem Urenkel muss er dementsprechend auch ausgebildet werden. Aber sie hat die Möglichkeit nicht dazu, weil sie mit ihrem eigenen Sohn überworfen hatte.
Und da gibt es aber dann eine große Zäsur, das beschreiben Sie in der Biografie auch so, was für den Buben wohl ziemlich einschneidend war. Denn, also für die spätere Laufbahn ist das so gesehen ein Glücksgriff, aber für ihn persönlich ein Desaster eigentlich.
Weil er wird genau von diesem Drogenpush herausgerissen.
Weil?
Deswegen, weil der Kurfürst Karl III., Philipp von der Pfalz, der ja
in Mannheim seine Residenz
hatte und der auch sein Taufpate war, gemeinsam mit dem anderen. Daher kommen ja auch seine Namen. Man kann sich ja überlegen, warum heißt der Karl Theodor? Der heißt deswegen Karl Theodor, weil sein einer Taufpate, eben Karl der Dritte Philipp, Kurfürst von der Pfalz, ja Karl hieß. Und der andere Theodor kommt von Theodor Eustach, weil das der Großvater väterlicherseits war. Daher überhaupt der Name. Und der reißt ihn jetzt raus, weil er selber seine Tochter Elisabeth Auguste verstorben war und der Schwiegersohn Josef Karl Emanuel, das war der ältere Bruder von seinem Vater, ebenso in der Gruft gelandet war, gab es keinen männlichen Nachkommen auch für ihn. Und er wusste dann genau, mit ihm stirbt die Linie Pfalz-Neuburg, die bedeutendere in der Zeit war, aus. Und er braucht natürlich einen Erben. Und das wollte auf keinen Fall eben jetzt der Urgroßmutter Maria Enrichetta überlassen. Und deswegen holt er ihn nach Mannheim. Und das war natürlich für das Kind eine Katastrophe, da rausgerissen zu sein. Und ich muss sagen, die Perspektive ist ja auch wichtig, die er damals gewann. Er hat ja einerseits auf dem Witwensitz natürlich gelebt, hat dort die ganze Gartenkunst und alles kennengelernt. Er wurde auch sehr religiös dort erzogen. Es wurden auch Erzieher dann herangezogen, um ihn auszubilden, meistens Jesuiten. Und auf der anderen Seite, das Ganze ist natürlich ganz in der Nähe von Brüssel. Das darf man nie vergessen. Und er kommt natürlich mit seiner Urgroßmutter auch nach Brüssel. Und Brüssel war halt damals schon als Residenzsitz eben der Statthalter der österreichischen Niederlande eine Wirtschaftsmetropole und ein Fernhandelszentrum. Und das lernt er als Kind kennen. Und das ist seine Perspektive. Also da sieht er die modernste Welt der Zeit.
Er wird ja wohl auch zeitlebens, wenn ich das richtig mitgenommen habe aus der Biografie, das mehr oder weniger als seine ursprüngliche Heimat betrachten.
Ja, das ist seine Heimat und das ist die Heimat seiner mütterlichen Vorfahren. Das darf die österreichische Niederlande, das muss man ganz offen sagen.
Das wäre jetzt nochmal eine Begriffsklärung wert, die österreichischen Niederlande, aber das stellen wir jetzt hinten an. Mir ist jetzt wichtig, dass der Kurfürst von der Pfalz, der in Mannheim sitzt, kinderlos, ihn zu sich nimmt und erzieht, dass der natürlich die Weichen wirklich stellt für sein weiteres Leben, obwohl es für ihn schrecklich war, für den Karl Theodor, aber für sein weiteres Leben, also für die dynastische Geschichte, hat es eine enorme Bedeutung, wenn ich das richtig sehe.
Ja, das ist quasi noch entschieden worden, als er in Trogenbusch als Kind noch war.
Wir sind in der Kindheit von Kurfürst Karl Theodor, die im heutigen Belgien und im heutigen Niederlanden beginnt, kann man so sagen. Und dann wird bei dem Vollwaisen die Mutter verstorben, da ist er 4, der Vater verstorben, da ist er 9. Erziehung hat bis dahin die Urgroßmutter übernommen, prägend übernommen für den Buben. Wir haben gerade gehört, er wird zeitlebens diesen Landstrich, die österreichischen Niederlande, also ja, führt nochmal ein bisschen zu weit, wenn wir jetzt da noch eintauchen, aber das wird er seine Heimat nennen, der Karl Theodor. Und der Kurfürst von der Pfalz, der seine Residenz in Mannheim hat, der keinen Nachfolger hat, der hat jetzt den Karl Theodor im Visier und gestaltet dessen Lebensweg maßgeblich mit. Der bestimmt ja auch dessen Ehefrau. Das gibt ja, die beiden jungen Leute werden ja blutjung verheiratet.
Also zunächst mal verlobt als Kinder. Das ist dann natürlich seine Cousine Elisabeth Auguste, die hat auch noch 2 Schwestern, Maria Anna und Maria Franziska. Und das war das Fatale auch für Karl Theodor, als er nach Mannheim kam, dass der Kurfürst, sein Vormund und auch sein Taufpate, seine Enkeltöchter bevorzugt und ihn eigentlich ein bisschen links liegen lässt. Das ist eine Katastrophe, in einer fremden Stadt zu sein, an einem fremden Hof und dann auch noch von der Familie schlecht behandelt zu werden, ist natürlich eine Katastrophe für ihn gewesen. Er zeigt sich sehr lernwillig, er ist in allen möglichen interessiert, bemüht sich sehr dort und ist eben sofort von Anfang an als Kind mit Elisabeth Auguste eben verlobt, die im Übrigen 1721 geboren ist und fast 3 Jahre älter ist als er. Und ich glaube, das prägt das Ganze in der Anfangsphase. Er wird dann auch, wie gesagt, von Karl III., Kurfürst von der Pfalz, mit eben dieser mit seiner Enkeltochter Elisabeth Auguste verheiratet.
Also da ist er 17 und sie 20 oder 21.
Sie 3 Jahre älter. Ja, ja. Und das ist natürlich eine schwierige Situation, weil sie ist auch sehr selbstbewusst. Sie ist ja immerhin die Enkeltochter des Kurfürsten. Und er kommt halt von irgendwoher, eben aus Trogenbusch, von eben einer Wittelsbacher Seitenlinie, Pfalz-Sulzbach. Und das merkt man natürlich auch in seiner frühen Regierungsphase. 1742 stirbt dann eben Karl Theodor, der sogar während der Hochzeit im Rollstuhl geschoben werden musste zur Musik, weil es ihm schon so schlecht ging. Und alle haben natürlich gezittert, dass auf jeden Fall Karl Theodor 18 sein muss, wenn der Vorgänger sozusagen stirbt, weil man hatte Angst, dass das Ganze dann in der Regentschaft an die Linie Pfalz-Zweibrücken zufällt, die damals noch Protestanten waren. Und das hat man natürlich im katholischen Mannheim überhaupt nicht gerne gesehen. Das wurde dann verhindert, weil Karl Theodor dann tatsächlich so alt war. Und mit 18 musste er im Grunde genommen dann die Herrschaft übernehmen. Er war zu dem Zeitpunkt Herr von 6 Ländern. Das heißt, er war zunächst von seiner Mutter ausgehend Markgraf von Bergen ob Zoom in Zeeland, in der heutigen Niederlande. Er war Herzog von Pfalz-Sulzbach, das war das Erbe des Vaters, heute in der heutigen bayerischen Oberpfalz. Mhm. Und dann kamen über den Kurfürsten von der Pfalz eben das Kurfürstentum von der Pfalz natürlich dazu als wichtigstes Territorium.
Mit Mannheim
als Residenzstadt. Und dann, was sehr wichtig war, die niederrheinischen Herzogtümer. Da wäre auch weibliche Erbfolge möglich gewesen. Deswegen war auch die Elisabeth Augusti sehr selbstbewusst, weil das eigentlich ihr Erbe dann war. Das war das Herzogtum Jülich mit der Residenzstadt Jülich.
Also linksrheinisch.
Und das Herzogtum Berg mit der Residenzstadt Düsseldorf. Und schließlich noch Pfalz-Neuburg, was im heutigen Bayerischen liegt, was damals unabhängig war, als 6. Territorium.
Was von seiner Frau kommt, da kommt aus der Linie ist sie, oder sie geht es richtig?
Pfalz-Neuburg kommt auch eben von dem Karl dem Dritten.
Ach so, schon so.
Weil Karl der Dritte war ja auch der letzte Pfalz-Neuburger.
Ach so,
jetzt. Das darf man ja nicht vergessen.
Ja, ja, ja.
Genau. Also insofern hat er jetzt diese 6 Territorien. Mit 18 muss er diese Geschicke leiten. Das sind Territorien, die vollkommen zersplittert auseinanderliegen, was die Sache sehr, sehr schwierig natürlich auch für ihn gestaltet. Zumal es auch 1742 eine Zeit des österreichischen Erbfolgekriegs ist. Er hat ganz schwierige politische Ausgangsposition. Durch diese Kulmination von 6 Ländern ist er jetzt plötzlich auch sehr bedeutend geworden, das muss man sagen. Also nach dem alten Fritz, also Friedrich II. In Preußen, war er sicher der bedeutendste Reichsfürst dieser Zeit im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Und da kann man sich natürlich politisch auch gar nicht raushalten. Und er hat aber ständig versucht, eben Kriege zu vermeiden, Neutralitätspolitik zu betreiben, in diplomatisch geschickter Art und Weise, verhandelnd zwischen dem Königreich Frankreich, dem König in Preußen, dem Kaiser und letztendlich auch noch dem König von Großbritannien. Er konnte natürlich mit seinen militärischen Möglichkeiten es nie verhindern, dass die Großmächte ihre Truppen auch in seinen Territorien aufmarschieren ließen. Mhm. Das war die große Katastrophe eigentlich. Und umso begeisterter muss man eigentlich sein, dass ihm dann trotz dieser politischen schlechten Voraussetzungen gelang, den bedeutendsten Musenhof Europas aufzubauen, nämlich in den Wintermonaten in Mannheim und in den Sommermonaten eben in seiner Sommerresidenz in Schwetzingen.
Das hat er ausbauen lassen oder neu errichten lassen? Jetzt bin ich nicht klar. Oder hat er Mannheim ausbauen lassen?
Nochmal? Also Mannheim ist ja so, wie man das Residenzschloss dort sieht, noch unter seinem Vorgänger so errichtet worden. Aber er lässt es weiterbauen und ausbauen und mit vielen Institutionen einrichten, sodass sich das zu diesem bedeutenden Musenzentrum entwickeln konnte, aber auch Wissenschaftszentrum. Und das ist jetzt nicht meine Ansicht, sondern das ist die Ansicht zum Beispiel von dem berühmten Philosophen Voltaire, der im Übrigen vorher in Berlin war und in Potsdam am Hof eben des König Friedrichs II. In Preußen und sagt, er zieht jetzt weg zum bedeutendsten Musenhof Europas. Dass das König Friedrich II. Nicht gefallen hat, das kann man sich ja gut vorstellen. Er wird sogar von ihm selbst verhaftet in Frankfurt. Aber zu guter Letzt landet er tatsächlich in Mannheim und vor allem in Schwetzingen und äußert sich dementsprechend begeistert, dass dort auch die bedeutendsten Musiker, die bedeutendsten Komponisten sind. Also so war jetzt der als Musikzentrum damals, das ist nicht Mailand oder Wien oder Salzburg oder was auch immer man denken könnte. Nein, es war eben der Mannheimer Hof in Mannheim und in Schwetzingen. Und
Da machen wir eine kleine musikalische Kostprobe, weil da fallen dann, gerade für die Freunde der klassischen Musik, ist das natürlich ein Zuckerl, möchte ich sagen, in der Mannheimer Schule. Und dieses Mannheimer Orchester wird ja damals berühmt und gerühmt dann von allen Reisenden, der Musikreisende Charles Burney schwärmt.
Oder Schubert oder selbst Leopold Mozart sagt, das sind die bedeutendsten Musiker dort, die sich da versammeln. Deswegen drängt Leopold Mozart mit seinen beiden Wunderkindern auch dort, um eben beide unterzubringen. Und Wolfgang Amadeus Mozart spielt als Kind auch in einem der Zirkelbauten vor. Da gibt es auch den heutigen sogenannten Mozartsaal dort. Also das ist genau die Intention, die auch Leopold Mozart für seinen Sohn intendiert. Aber die Konkurrenz ist ja riesig, viel höher, als das jemals in Salzburg der Fall war. Und das muss man einfach festhalten, dass alle geistigen Größen der Zeit sind sich einig, das ist der bedeutendste Musik- und Musenhof Europas.
Pracht und Einfachheit, das ist der Mannheimer Hof. Voltaire hat geschwärmt und alle anderen Zeitgenossen auch, Herr Graf.
Ja, genau. Und es gibt zwei, würde ich mal sagen, drei Kulminationspunkte. Das ist natürlich Mannheim mit den ganzen Ausbauten, die er macht. Dann zum Zweiten eben das Schloss Benrath, das war dann der Sommersitz für
ihn. Das ist bei Düsseldorf. In der Herzogtum Berg.
Richtig, als Herzog von Berg. Und da fällt immer eigentlich ein bestimmter Name, nämlich Nicolas de Bigage. Das war sein bedeutendster Baumeister, der eben die Dinge in Mannheim im Herzogtum Berg auch umgesetzt hat. Und dort konnte er tatsächlich auch ein neues Schloss bauen. Zunächst dachte er mal Kurfürst Karl Theodor, weil er hat immer versucht, nie finanziell über die Stränge zu schlagen, sondern immer jeweils nach den politischen Umständen zu handeln.
Und da kann man nachher vielleicht ein Wort verlieren, dass er auch die bayerischen Staatsfinanzen saniert hat, nachdem Max der Dritte Josef relativ viel Schulden hinterlassen hat.
So ist es. Also das muss man in Betracht ziehen, dass er das immer berücksichtigt in der Zeit. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Karl dem Dritten hat er immer versucht, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zu bleiben und gestattet eben, nachdem er gesehen hat, dass eben dieser Sommersitz im Benrath nicht zu retten ist, für einen Neubau. Und ich sage es jetzt deswegen, weil es der bedeutendste Bau ist, der unter ihm als Kurfürst von der Pfalz entsteht dort, nämlich in der Form eines Maison de Plaisance, eines Lustschlosses, wo es nicht mehr darum geht, eben ein kleines Versailles abzubilden in absolutistischer Weise, sondern schon moderner gedacht, von Nicolas de Bigage umgesetzt, der übrigens ein Schüler von Blondel ist. Und Blondel war der große Theoretiker für diese Lustschlösser, Lust- und Jagdschlösser, wie das dann tatsächlich dort umgesetzt wird. Sicherlich, das ganze Programm richtet sich auf ihn aus. Draußen werden dann zum Beispiel im Wappen die ganzen Territorien abgebildet, die zum Teil auch schon verloren waren fürs Haus Wittelsbach, unter anderem auch an König Friedrich II. In Preußen. Also auch was politisch-propagandistisches kann man da ablesen. Und das ganze Programm innen mit Kulminationspunkt, mit dem Kuppelsaal, alles natürlich auf das Kurfürstenpaar ausgerichtet. Und wie gesagt, mit einem eigenen Appartement für ihn und mit einem anderen Appartement für die Ehefrau, sogar mit jeweils einem eigenen privaten Bad eingerichtet, also nach den modernsten Gesichtspunkten. Also wenn man die Architektur kennenlernen will, die er geschätzt hat, dann muss man eben nach Benrath bei Düsseldorf fahren. Auf der anderen Seite allerdings, was ihm weitaus wichtiger war, war natürlich sein Sommersitz.
Also in Schwetzingen.
In Schwetzingen, genau. Und da ist der Fall, dass Nicolas de Bigage sollte auch das Schloss dort neu bauen, was aus der Barockzeit stammte. Und da hat er allerdings einen Rückzug gemacht. Wegen finanziellen Gründen hat er das Schloss stehen lassen, wie es war.
Aber er hat den Park hat er dann in Angriff genommen, oder?
Genau. Erstmal diese Zirkelbauten mit dem Hoftheater dazu war natürlich auch ganz wichtig. Und dann begann das Ganze sind natürlich noch im Stil der Zeit, eben als axialsymmetrische Anlage von Petri ins Leben gerufen mit dem mythologischen Sänger Arion in der Mitte, das sogenannte Arion-Pater. Nach dem ordnet sich das alles an und es kommt dann ein Apollo-Tempel dazu und das wird das große Zentrum eben seines Hofes, wo die ganzen höfischen Akademien stattfinden und auch die Konzerte, nicht nur jetzt im Schloss selbst innen drin, sowohl jetzt in Mannheim wie auch in Schwetzingen, sondern auch in den Außenräumen fanden dann dementsprechend die Konzerte statt und eine der Kulissen war zum Beispiel dieser Apollo-Tempel. Mhm. Ist klar, dass also hinter seiner Person steht er natürlich als Apollo. Als Apollo des Hofes, als Sonnen- und
Musengott. Bei all diesem Interesse fürs Höfische kann man ja auch sehen, er hat ja gleichermaßen Interesse gezeigt für wissenschaftliche Dinge, wenn ich das richtig sehe, wo er sich um die Gestirne interessiert hat, mit der Schöpfung eines Planetariums.
Ja, richtig. Also sowohl in Schwetzingen, da ist ja das erste Planetarium entstanden und dann der bedeutende Sitz dann in Mannheim, da steht heute ja noch dieser Turm, wo er sich eben darum bemüht hat, hat sogar bei George Adams in London ein eigenes Planetarium bestellt, was er hatte. Das wurde dann in der Bibliothek aufgestellt, in Mannheim beispielsweise. Also hat genauso intensive Interessen natürlich für naturwissenschaftliche Dinge und für naturwissenschaftliche Sammlungen. Er ist auch ein großer Sammler. Und die ganzen Sammlungen kulminieren natürlich in Mannheim. Mhm. Und was das ganz Entscheidende ist, im Laufe dieser Jahrzehnte als Kurfürst von der Pfalz, dass er mehr und mehr diese Sammlung auch der Öffentlichkeit zugänglich macht, auch die Hofbibliothek. Und das war sensationell was Neues. Das gab es in ganz Europa nie. Deswegen war er auch die führende Persönlichkeit, was Sozialgeschichte anbelangt. Und dann auf der anderen Seite.
Und er hat ja dann auch noch gesagt, wenn ich das nur mit hier hineinnehmen darf, wir fordern Industrie, Handel und Kommerzien. Also nochmal ein anderer moderner Aspekt.
Ja, und da steht man auch dann, dass er auch die führende Persönlichkeit, was Wirtschaftsgeschichte anbelangt war. Und da hat er im Fokus eben die durch die Invasion der Franzosen früherer Zeiten zerstörte Stadt Frankenthal, die er vollkommen neu aufbaut. Dort lässt er nämlich viele Manufakturen einrichten und eine der prominentesten war natürlich die Porzellanmanufaktur von Frankenthal. Und jetzt kommt's, ganz interessant, dass er, obwohl das ungewöhnlich in der Zeit ist, normalerweise wäre ja er selbst und das Kurfürstentum als Landesherr dafür zuständig. Nein, er überlässt es einen Privatunternehmer aus Straßburg, Anton Hannung, der eine Manufaktur bereits in Straßburg hatte, eben diese Manufaktur, der dort dann auf eigene Regie eben diese Manufaktur leiten kann. Und das ist ja auch ein Markstein in der Wirtschaftsgeschichte.
1777, ein einschneidendes Datum für Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz, auch für Kurbayern ein einschneidendes Datum. Max III. Josef stirbt und zur Nachfolge kommt Karl Theodor. Und dann ganz so einfach ist es eigentlich nicht, aber wir tun es jetzt ein bisschen abkürzen, Herr Graf. Und dann in München sind Sie zunächst doch hoch erfreut. Auch der von Ihnen eingangs zitierte Westenrieder, der ihn ja später schwer herabwürdigt. Das hat verschiedene Gründe, die eher persönlicher Natur sind, darf man so unterstellen. Aber hier, wie der Kurfürst Karl Theodor antritt, da schwärmt auch der Westenrieder noch, ich und jeder wahre Landsmann mit mir, wir hoffen alles, der seine Pfalz bereits vor vielen Jahren fruchtbar und reich gemacht, sie zur blühendsten Provinz in Deutschland erhoben hat, wird auch sein Bayern dazu erheben. Also da kann man doch sagen, da ist einer freudig bei der Sache.
Ja, da sieht man halt deutlich, dass eben der Erfolg des Kurfürsten Karl Theodor auf wirtschaftlichen Sicht eben auch in Kurbayern bekannt geworden war, wie halt im ganzen Heiligen Römischen Reich, eben wie er mit seinen 6 Ländern umgegangen eben ist. Und das erwartet jetzt auch Westenrieder von ihm. Und er kommt nach München, allerdings schon mit sehr mulmigen Gedanken, weil er hat sich ja noch in Mannheim geäußert, dass jetzt nun seine guten Tage vorbei sind. Kann man sich fragen, warum er eigentlich nach München muss? Das ist deswegen, weil es der Wittelsbacher Vertrag so festgelegt hat.
Also wir haben ja vorhin München, schon über die Wittelsbacher Hausverträge gesprochen.
Richtig, dass München der Hauptresidenzsitz der gesamten Territorien von Pfalz-Bayern werden muss. Deswegen muss er den Mannheimer Hof eben nach München verlagern. Das hat wieder den Effekt, dass der bedeutendste Musenzentrum und Musikzentrum in dieser Zeit jetzt von Mannheim-Schwetzingen sich eben nach München. Es wird München dann das bedeutendste Musikzentrum Europas zwischen 1778 und 1799 seinem Tod. Und er nimmt auch die bedeutenden Musiker und alles da mit.
Er nimmt die Musiker mit und ein anderer bedeutender Musiker, Wolfgang Amadeus Mozart, der jetzt zum zweiten Mal in München aufschlägt. Bei Max III. Joseph war er auch schon mal da, das hat nicht funktioniert. Aber immerhin wird Mozarts Oper Idomeneo in München dann unter Karl Theodor uraufgeführt.
Das ist richtig. Die Uraufführung war dann im Cuvier-Theater. Im Übrigen vermittelt durch eine Mätresse, Maria Josepha Gräfin von Paumgarten. Da gibt es eine Inschrift auch, eine Widmung, woraus das hervorgeht, dass über sie das lief. Also man weiß auch, dass er natürlich viele Mätressen bereits in der Pfalz hatte, aber jetzt auch in Altbayern. Und es ist auch vollkommen klar, dass er damals, wie er verheiratet war, als 18-Jähriger, daran überhaupt nicht dachte, dass weitaus früher mit Liebschaften seine Ehefrau zugange war. Und noch am schlimmsten dabei mit den Ehemännern ihrer eigenen Schwestern. Nämlich eben mit Clemens Franz de Paula, Herzog von Bayern. Das war ja der Cousin von Max III. Josef. Aber auch mit Friedrich Michael, Pfalzgraf von Pfalz Zweibrücken, der ganz wichtig ist, weil das der Vater unseres späteren König Max I. Josefs ist, der ein ganz bedeutender Feldherr war und die entscheidenden Niederlagen auch dem alten Fritz beigebracht hat. Und das war natürlich ganz skandalös und es kommen noch einige andere Liebschaften eben dazu. Und in dem Fall war es eben Maria Josepha, Gräfin Baumgarten, die eben Wolfgang Amadeus Mozart eben dieses Idomeneo, diesen Auftrag sozusagen vermittelt hat.
An der Stelle sei vielleicht eingeflochten, also er hat ja schon einige Kinder gezeugt mit seinen Favoritinnen, Mätressen, Liebschaften. Richtig. Aber natürlich keine legitimen Nachfolger, weil er bei der einzigen Schwangerschaft, die mit seiner Elisabeth Auguste zustande kam, 1761 oder wann das war, Totgeburt war es nicht, aber...
Ja, 1761 wurde ja der Kurprinz Franz Ludwig Joseph ja geboren. Und er stirbt kurz oder während sogar der Geburt. Mhm. Und da stellt man fest, dass eben seine Ehefrau Elisabeth Augustini also keine Kinder gebären kann. Und die Ärzte haben damals ihr nahegelegt, nie wieder schwanger zu werden. Mhm. Das ist natürlich für ihn die große Katastrophe, weil er damit nie einen legitimen Erbe haben wird. Und das war ihm natürlich vollkommen klar.
Vielleicht streift man das noch, wenn wir es zeitlich hinkriegen, dass er dann, nachdem seine Frau gestorben war, nochmal eine Ehe einging mit einer blutjungen Habsburgerin. Aber das kommt nachher. Und da auch keine Kinder rausgekommen sind, deswegen er 1799 dann auch kinderlos verstorben. Aber da haben wir noch ein bisschen hin. Jetzt sind wir bei den großen Leistungen, die wir gerade schon gehört haben, die er erbracht hat in der Pfalz. Und auch in Bayern betätigt er sich ja, darf man sagen, segensreich. Die Öffnung der Parks, die Sie vorhin schon in Mannheim und in Schwetzingen angesprochen haben, das findet ja auch in Bayern so dann statt.
Ja.
Also in Kurbayern.
Ja. Also man muss jetzt vielleicht nochmal zurückgehen, als er in Bayern kam, hatte zum Beispiel seine neue Residenzstadt 40.000 Einwohner. Und von dieser Residenzstadt von 40.000 Einwohnern waren 1.500 auf der Straße lebend, also Bettler. Es war eine Katastrophe. Und das gesamte Kurbayern war eben schwer belastet mit 25 Millionen Gulden Schulden noch von Max III. Josef. Die haben sich über die verschiedenen Generationen eben aufgetürmt. Sozusagen muss man von einem Armenhaus reden. Und das war auch der Grund, warum er und der Kaiser Josef II. Auf die Idee kamen, Kurbayern mit der österreichischen Niederlande, und das war ja seine eigene Heimat, die Heimat seiner mütterlichen Vorfahren, zu tauschen. Und da muss man jetzt sehen, man darf den Kurfürst Karl Theodor in keinem Fall aus bayerischer Sicht sehen, sondern als europäische Figur. Und die österreichische Niederlande war damals in wirtschaftlicher Hinsicht eine der führenden Territorien Europas. Und das, er hat es zweimal intensiv versucht, Teile davon oder das Gesamte. Und ich glaube, da hat er sich sozusagen die Opposition der Altbayern zugezogen. Das war das Problem und deswegen wandeln sich
aus seiner Sicht ein wunderbares Vorhaben, ein Vorhaben, das sinnvoll erschien.
Das war sinnvoll aus wirtschaftlicher, aber auch aus herrschaftlicher Sicht, weil damit eine Länderkulmination am Rhein erfolgt wäre und er träumte natürlich von einem Königreich am Rhein. Und das hätte ihm Kaiser Josef II. Durchaus zugestanden, aber vor allem die eigenen Verwandten, also seine eigene Schwägerin beispielsweise in München war dagegen, aber auch die Linie Pfalz-Zweitbrücken hat dagegen opponiert. Das war Herzog Karl II. August, Herzog von Pfalz-Zweitbrücken.
Und über diese Empörung natürlich unter den Landeskindern verschwindet natürlich das, was er an Leistungen gebracht hat, unter anderem mit seinem amerikanischen Minister, dem Benjamin Thompson.
Richtig, der in Massachusetts in Woburn geboren ist, der dann sein persönlicher Berater wird, also Leibadjutant und auch der Mentor seines unehelichen Sohnes Karl August, Fürst von Bretzen, spätere Fürsten von Bretzenheim, und der 1788 ein Memorandum vorgelegt hat, wie man zum Beispiel auch das Militär modernisieren kann. Und mit ihm zusammen hat er genialst die Dinge dann realisieren können. Erstens mal die Öffnung des Hofgartens für die Allgemeinheit, sozialgeschichtlich Wahnsinn. Dort dann die erste Hofgartengalerie eingerichtet, wieder öffentlich zugänglich, das gab es nirgendwo, hat dann den ersten Volkspark der Welt quasi realisiert, Theodor mit dem Park, englischen Garten
Theodor
zusammen.
Park zu der Zeit,
Theodors ja. Park hieß es, durch Friedrich Ludwig von Sckell, der sein Unterhofgärtner in Schwetzingen war, der diesen neuen Landschaftsgartenstil aus England zunächst mal nach Schwetzingen gebracht hat und jetzt nach München kommt.
Und die Rumfortsuppe, was hat es mit der noch auf sich unter seiner Regentschaft?
Genau, er hat dann 1792 seinen Minister Benjamin Thompson dann zum Reichsgrafen von Rumfort nobilitieren können. Und der wiederum hat dann die Kartoffel in Bayern eingeführt und hat dann die sogenannte, später benannte, nach ihm benannte Rumfortsuppe ins Leben gerufen. Das ist natürlich auch eine Art von Kartoffelsuppe, wurde zum ersten Mal ausgeschenkt im städtischen Zeughaus, dem heutigen Stadtmuseum. Das kann man nachweisen, da wurde das erste Mal gezeigt, aber an allen vielen anderen Orten auch. Er hat übrigens dann auch ein Kochbuch geschrieben und da stellt man fest, dass eben der Kartoffelsalat auch auf Benjamin Thompson zurückgeht und eine amerikanische Erfindung ist.
Das in der Regierungszeit von Kurfürst Karl Theodor von Pfalz-Bayern. Das war ein Ratsch mit dem Historiker und Filmemacher und Buchautor Bernhard Graf, der eine Biografie herausgebracht hat, eben zu Kurfürst Karl Theodor von Pfalz-Bayern, Musiker, Mäzen und Reformer, erschienen im Friedrich-Pustit-Verlag. Herr Graf, danke schön für den Besuch. Das war jetzt gerade das Kochbuch und die Suppe, das Stichwort für die Mittagszeit. Dankeschön.
Wiedersehen. Vielen Dank.